Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
Na?
Na? Wie war's denn auf den Sale, auf dem du eingeladen warst?
Ich war ja gar nicht eingeladen, mein TikTok-Feed wurde, also meine For You-Page auf TikTok wurde überschwemmt mit Videos zu dem Hermes Private Sale.
Ach.
Da kommt man nur auf Einladung hin, also die VIP-Member wahrscheinlich, die da halt ihr Geld lassen, die kriegen dann per E-Mail eine Einladung, das glaube ich einmal im Jahr und da kannst du hingehen und da gibt es bis zu 50% Rabatt und da irgendwie ist meine For You-Page voll davon mit statt fast 14.000 Euro habe ich nur 7.500 Euro ausgegeben.
50% Rabatt?
Ja. Bis zu 50%, auch 40%. Und da gab es ganz verschiedene Sachen. Tücher waren übelst viel.
Ja, gut.
Und dann diese Dinger, wo ich gerade nicht weiß, wie die heißen, auch wie dünne Tücher, also wie schmale, die du um die Tasche hängst.
Die
heißen irgendwas mit Tee.
Ja, solche Schaltücher meinst du?
Ja, also die sind aber extra für die Taschen halt. Und da hat eine mal, habe ich gesehen, 6 Stück von derselben gekauft. Das fand ich total skurril. Und dann halt diese typischen Sandalen.
Mhm.
Die gab es da auch mit Plüsch, was ich sowieso irgendwie fragwürdig finde. Weil, also so Sandalen und Plüsch, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Wahrscheinlich waren sie deshalb im Sale, keine Ahnung. Aber ganz viele haben gesagt, oh mein Gott, diese Sandalen wollte ich unbedingt in Plüsch. Ich müsste wissen, wie sie heißen. Weißt du es denn? Du bist für den Modeteil hier verantwortlich.
Nein, also
und damit habe ich jetzt schon quasi die Folge gespoilert. Aber jeder, der hier drauf geklickt hat, weiß ja sowieso, dass wir heute auch über Hermes reden.
Ja.
Oran heißen die Sandalen.
Oran.
Oran. O-R-A-N. Oran.
Aha.
Und das sind diese Schlappen.
Ja. Mit diesem Haar.
Diese ganz bekannten, wo es schon 1000 Fakes davon gibt oder Replikas. Und die gab es halt mit Plüsch.
Also der erste Kontakt an diese Marke Hermes war für mich diese bekannten Gürtel mit diesem H-Symbol.
Ja.
Mit diesem H-Buchstaben-Logo. Und die haben mich immer abgeschreckt, weil Leute die getragen haben, die ich immer schwierig fand. Also wenn ich jemanden gesehen habe, dachte ich immer, oh Gott, das finde ich schwierig.
Okay, wie Jeremy Fragrance, oder?
Okay, das weiß ich jetzt
nein,
nicht.
Nein, das weiß ich auch nicht.
Ich möchte jetzt nicht Jeremy Fragrance bashen oder sowas.
Mir ist bloß der erste, den ich schwierig finde, einfach eingefallen.
Okay, so. Krass. Wow.
Oh je.
Hast du erstmal jemanden abgewatscht?
Ja, entschuldige, weiter.
Ich fand immer nur, dass, also ich glaube so vor 20 Jahren war das etwas, was ich so mitbekommen habe und ich gedacht habe, okay, das sind alles schwierige Typen, die sowas tragen. Und das hat mich abgeschreckt. So, und da habe ich aber auch noch nicht wirklich viel über diese Marke gewusst. Und ich möchte auch eigentlich nicht sagen, dass ich heute viel weiß. Aber ich habe recherchiert und habe ein paar gesammelte Informationen, die ich gerne mit dir und euch teilen möchte.
Und deshalb sagen wir willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge zum Thema Hermes.
Ich hoffe, du baust dann auch irgendwelche geilen Soundeffekte an der Stelle ein.
Ich kann irgendwie einen Knall oder sowas. Bam.
Ja, Trommelwirbel.
Ah, okay, gut.
Okay, Trommelwirbel an dieser Stelle nochmal. Und zwar 1837 beginnt der Franzose Thierry Hermes nämlich mit der Gründung einer Werkstatt für Pferdegeschirr. Also nicht wirklich der Sattel, sondern tatsächlich eher das, was die Pferde sozusagen um den Kopf bekommen und um sie festzubinden, also festzumachen und eben zum Reiten. Und das macht er in Paris und das ist offensichtlich sehr erfolgreich schon gewesen, denn in den Jahren von 1878 bis 1930 wächst das Unternehmen ziemlich rasant. 1918 beginnt das Unternehmen schon mit der Einführung seiner ersten Lederkollektion mit Reißverschlüssen, was ein totales Novum ist. Vorher wurde sonst früher alles geknöpft. Unter anderem wurde da eine Golfjacke an den Prince of Wales sozusagen gestiftet. 1929 kam die erste Damenbekleidung, vorher waren es nur Herren. Und da gehörte schon dazu eine Bademodenkollektion.
Uhu.
Oh ja, nicht schlecht. Dann 1935 die Einführung einer Tasche.
Ich weiß, welche Tasche das ist.
Und diese Tasche hat bis dahin noch einen anderen Namen. Und ich hoffe, ich bin nicht dem Französisch nicht so mächtig. Aber sie heißt Sac à Depêche.
Ich bin froh, dass du diesen Namen ausgesprochen hast, damit ich das nicht machen muss.
Genau. Über diese Tasche, glaube ich, sprechen wir dann später nochmal.
Ich spreche über Taschen auf jeden
Fall.
Super. Heute sehr ausschweifend bei dem Thema.
Gut, ich bin auch gleich durch mit diesem ganzen historischen Teil. Ich ratter das jetzt hier mal so ein bisschen durch, weil ich denke, wir haben noch so viele Themen. 1937 lanciert das Unternehmen den ersten Seidenschal. Und der wird auch schon damals schnell diesen Druckmotiven zum großen Erfolg. Ja. Und 1949 wird die erste Seidenkrawatte und das erste Parfum Eau d'Hermès sozusagen auf den Markt gebracht. In den Folgejahren wächst das Unternehmen immer mehr. Zwischen 1950 und 1970 bleibt es ein Familienbetrieb und die Familie engagiert sich ganz stark und es wird das ikonische Carré-Tuch erfunden und entworfen. Und von 1980 ungefähr bis 2006 kümmert sich der Sohn einer der ursprünglichen, also ein Enkelsohn sozusagen, Jean-Louis Dumas, von dem hören wir später dann nochmal was, der kümmert sich darum, dass das tatsächlich ein richtiges Luxusunternehmen wird. Also er sorgt für ein starkes Wachstum, er bringt immer mehr Produkte auf den Markt, beziehungsweise also das ganze Unternehmen, und er kümmert sich darum, dass die Qualität ganz stark auf einem also ganz hohem Niveau bleibt. Ja, wie findest du das?
Interessant.
Interessant. Also das ist ja auch zum Beispiel bei Louis Vuitton auch so ein Phänomen gewesen, dass die quasi von einem sehr handwerklichen Beruf kommen, also aus sehr praktischen Beruf ja auch teilweise kommen, das gibt es ja auch bei ganz vielen anderen Unternehmen auch, und sehr was Handfestes, ja, also dieses Pferdegeschirr, und dann reinkommen in die Mode. Diesen Weg finde ich ganz spannend, wie das so funktioniert
hat. Ja, und deshalb sieht ja auch das Logo aus, wie es aussieht.
Genau, genau, da ist immer dieses Pferdelogo, da hast du vollkommen recht.
Ich habe noch einen interessanten Fakt.
Oh, ja.
Und zwar zu den Verpackungen. Wenn du was von Hermes kaufst, was wir jetzt nicht so häufig tun, aber wenn wir was davon kaufen würden.
Immer nur donnerstags.
Wie sieht denn so eine Verpackung aus?
Die ist orange.
Genau. Und weißt du, warum die orange ist?
Nein, tatsächlich nicht.
Ah, das ist gut, dass du das nicht weißt. Ich weiß
warum,
es.
Warum ist es orange?
Kannst du dir das vielleicht vorstellen, warum es orange sein könnte?
Nein. Das Signalfarbe?
Nee, die entstand tatsächlich aus Mangel, weil während des Krieges gab es keine anderen Farben mehr.
Ah. Okay, also wir haben jetzt sozusagen von den 80ern bis ungefähr 2000 wurde das Unternehmen zu einem Luxusunternehmen gemacht. Und was ich bis zu dieser Recherche gar nicht so direkt wusste, ist, dass das Unternehmen auch heute noch ein Familienunternehmen ist. Es ist ein eigenständiger Luxusgüterkonzern, aber es gehört nicht zu anderen Luxusgüterkonzernen. Das hatte ich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, es gehört zu LVMH, tut es nicht.
Ach, okay.
Ja, ist ganz spannend. Komme ich dann nochmal später dazu. Denn was wäre denn eine tolle Geschichte über ein erfolgreiches Modehaus, wenn es nicht ein paar Skandale gäbe?
Ja. Da bin ich gespannt.
Ja, ich möchte aber für dich nochmal und für euch da draußen quasi nochmal richtig in die Mode eintauchen. Und zwar ganz spannend wird es nämlich erst ab 1997 bis 2003. Denn da übernimmt die künstlerische Leitung der Damen- und Herrenmode nämlich ein ganz besonderer. Kannst du dir denken, wer es ist? Magst du sehr? Magst du extrem sehr? Haben wir auch schon mal in einer extra Special-Podcast-Folge drüber gesprochen, über diese Person.
Karl Lagerfeld.
Nein.
Dann schneide ich das raus. Nee, es hätte mich aber auch gewundert, wenn er es ist, weil das hätten, also ich denke, ich hätte das ja gewusst. Von daher war meine Antwort einfach blödsinnig. So.
Denn die ist völlig legitim.
Den ich sehr mag. In einer extra Podcast-Folge haben wir darüber geredet. Es waren jetzt nicht so viele. Das war, wir haben über Margiela geredet, über Alexander McQueen. Und du guckst so, also ist Margiela gewesen?
Genau, Martin Margiela, 1997 bis 2003, der belgische Designer, bekannt für seinen sehr avantgardistischen, ausgefallenen Stil, der ja auch einen ganz eigenen Modestil neu kreiert hat, ist sozusagen in diesem Zeitraum künstlerischer Leiter und er macht etwas gänzlich anderes, als er für sein eigenes Haus gemacht hat. Er hat eine wahnsinnig hohe Qualität, extreme Wohlfühl und große Komfort, extreme Schlichtheit und zu dem damaligen Zeitpunkt war das gar nicht so wirklich krass erfolgreich, aber im Rückblick ist es unter anderem eine der erfolgreichsten Zeiten von diesem Unternehmen.
Weißt du, was super peinlich ist?
Nein.
Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich daran. Okay. Es war mir zu spontan, das erinnert doch ein bisschen schon, weil ich war ja, also wir haben ja diese Podcast-Folge gehabt und dann natürlich sehr darüber gesprochen, aber ich bin immer, wenn du mir so spontan solche Fragen stellst, überfordert mich das ein bisschen.
Das muss dich nicht überfordern, das ist alles in Ordnung.
Wir gehen jetzt einfach weiter.
Genau, also er ist auch unter anderem dafür verantwortlich, warum man heute sagt, dass das Unternehmen dem stillen Luxus frönt und ihn eigentlich so mitgeformt hat.
Okay.
Ab 2003 bis 2010 kommt ein anderer, sehr bekannter Designer zu dem Unternehmen. Und diese Person hat auch wiederum ganz viel zu tun mit Martha Marschela, brauchst du gar nicht den Kopf schütteln. Es ist Jean-Paul Gaultier.
Oh Gott sei Dank, ich habe Angst gehabt, du fragst mich, deshalb habe ich den Kopf geschüttelt.
Extrem spannend, dass die beiden das quasi gemacht haben und dass Martha, der ja quasi der Schüler von Jean-Paul Gaultier war, vor seinem Meister quasi dann das Unternehmen geleitet hat. Genau. Der französische Designer, bekannt für innovative und provokante Designs, brachte eine ganz neue Dynamik in dieses Unternehmen, machte es etwas moderner, etwas humorvoller, etwas farbenfroher, kombinierte aber die ganz klassischen Hermès-Elemente, die Hauselemente sozusagen in diese Mode. Und das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Genau. Und nun seit 2014, und jetzt kommt wirklich wieder mein Hang zu schwierigen Namen, es ist wirklich ein schwieriger Name, und zwar seit 2014 bis heute, ist die französische Designerin Nadje Vanhee-Kibulski für das Unternehmen verantwortlich. Und sie dominiert sozusagen seit dieser Zeit das Unternehmen mit ihren Designs und sie ist dafür bekannt, dass es eine konsequente Ausrichtung auf Qualität und Handwerkskunst gibt. Zeitgenössisches Design mit dem Verzicht auf kurzlebige Trends, also es gibt quasi keine Trends und höchste Handwerkskunst, sagte ich schon, und es ist sehr, 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 sehr teuer. Es ist also nochmal teurer geworden, seitdem sie sozusagen an Bord ist. Ja. Und was wäre denn eine Podcast-Folge, wenn du nicht dir mal ein paar Outfits ansehen dürftest? Letzte Kollektion, Herbst-Winter-Kollektion für 2025.
Okay, es ist ein beigefarbenes Kleid, vermutlich aus Leder, mit einem V-Ausschnitt, ärmellos, also tiefer V-Ausschnitt auch. Vorne an der Taille, so auf Bauchnabelhöhe, hat so wie eine Schnalle, aber im Grunde nur so ein Umriss davon. Da hängen auch so zwei Bändchen dran, wie Drasseln.
Mhm. Ja, so wie so Kurteln, ja.
Ja, und ja, das geht dann halt so rein in der Taillenregion. Also es ist wie, als würde der Stoff nochmal extra hineingehen, als wäre das wie so ein, naja, Korsett eigentlich nicht, aber na, als wären so Dreiecke, die so spitz zulaufend sind und in der Mitte werden die gehalten von dieser Schnalle. Schaut es euch an, gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Lost on Planet Fashion, auf Instagram und auf TikTok. Da findet ihr alle Looks. Und es hat in der Mitte des Kleides einen hohen Schlitz. Das Kleid geht ungefähr bis so 10 cm unters Knie und der Schlitz geht na, ziemlich hoch. Ja, klassisch. Und dazu halt so weinrote, bordeauxfarbene Stiefel. Ich glaube, so ein bisschen aus Lack.
Gefällt? Gefällt nicht?
Ich finde es ganz gut, obwohl ich es, glaube ich, nicht tragen würde.
Verrückterweise, und da kann ich jetzt schon mal spoilern, ich habe das gleiche Kleid nochmal ausgesucht, aber in einer anderen Farbe.
Ja, in grün.
Ja.
In so Apfelgrün.
Verrückt.
Stimmt, es ist genau das gleiche Kleid.
Ja, genau. Ich habe das gar nicht so gecheckt.
Gut, das ist sehr praktisch, da muss ich es nicht nochmal beschreiben.
Genau, nimm einfach mal den nächsten Look.
Okay, das ist ein Model. Sie trägt Shorts in so einem dunkelbraunen Leder. Und dann eine Jacke dazu mit, ich glaube, es ist ein bisschen Schlangenprint. Und die ist sehr aufgeplustert und hat aber einen Taillengürtel, einen schmalen. Darunter trägt sie entweder ein Tuch oder ein Oberteil, was sehr, sehr hoch ist. Auch so in so einem Braunton, so ein bisschen meliert, würde ich sagen. Die Jacke ist ein bisschen wie eine Bomberjacke geschnitten. Und auch dann wieder halt so bordeauxfarben oder vielleicht auch dunkelbraune, glänzende Stiefel, vermutlich aus Leder. Das gefällt mir auch. Es ist irgendwie relativ modern. Also für Hermès-Verhältnisse würde ich das relativ modern bezeichnen. Jetzt nicht super mutig, ist immer noch klassisch.
Ich glaube, also weil du sagst relativ modern, empfindest du, dass das Unternehmen altmodisch ist?
Ich empfinde es, dass es sehr klassisch ist. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel Old Money höre, würde ich Hermès damit auch assoziieren. Von daher finde ich es manchmal sehr klassisch, was ja schnell altbacken werden kann. Aber wenn ich mir so überlege, was wir so für Kollektionen gesehen haben, also ist es nicht wirklich altbacken. Nee, es ist aber trotzdem klassisch. Es bleibt bei klassisch.
Okay.
Findest du nicht?
Doch, finde ich schon. Also es ist sehr erwachsen auf jeden Fall.
Ja, ich finde es nicht sonderlich mutig. Also nicht so experimentierfreudig, wie jetzt andere Labels sind.
Ja.
Ja, von daher.
Ja, also es ist natürlich preislich auch in einer ganz anderen Liga und das hat natürlich etwas mit einem gewissen Niveau zu tun und ich finde, das wiederum zeichnet sich eben in dieser Bekleidung eben deutlich nieder. Also das sieht man einfach.
Ja.
Dass es da einfach um TrägerInnen geht, die wirklich viel Geld haben.
Ja, da traust du dich nicht mehr, so einen Balenciaga-Style zu tragen.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Ja. Also das Gegenteil davon ist wahrscheinlich...
Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich wirklich genau das Gegenteil. Da hast du recht.
Ja, der nächste Look. Das ist ein Kleid. Und das ist auch wieder so ein bisschen länger als knielang. Es ist so bräunlich, braun-schwarz. Also mit so ganz dezenten braunen Streifen. Und insgesamt ist es entweder ganz dunkelbraun oder schwarz. Und es hat sehr viele... Es hat ein paar Reißverschlussdetails. Und zwar macht ein Reißverschluss so einen Schlitz quasi von unten vom Kleid dann bis hoch über die Hüfte und dann geht es quasi 90-Grad-Winkel zur Seite. Und dann gibt es noch einen Reißverschluss, der geht von dem einen Ärmel quasi die ganze, wie die Innennaht so lang hoch bis zum Ausschnitt. Und dann sehe ich es nicht richtig, ob es dann bis zum anderen Ärmel runter auch geht oder ob das tatsächlich an der Schulterhöhe stoppt. Und dann ist es quasi in der Mitte am Ausschnitt sozusagen offen, weil die Reißverschlüsse da auf sind. Und die Schlitzlänge des, also am Bein kann man halt auch variieren, indem man den Reißverschluss hoch oder runter macht. Ist auch super klassisch, aber das ist tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt habe, sieht es trotzdem sehr modern. Also die Idee ist schon ganz cool. So. Also es ist trotzdem, hat immer noch was von hohem Stil, hoher Eleganz und Klasse halt.
Ja.
Es ist halt trotzdem, dass du relativ mutig ist mit den Reißverschlüssen, wirkt es nicht krass experimentierfreudig oder so.
Ja, es ist sehr gut ausgewogen, ganz einfach, finde ich. Also es wirkt zeitgemäß und gleichzeitig ausreichend klassisch, sodass du einfach, ich denke, die Kundschaft da einfach auch sehr, sehr gut begeistern kannst damit.
Ja.
Schön, gefällt mir.
Das waren die Looks?
Das waren die Looks. Ich habe noch zwei weitere. Ich habe hier noch einen wunderschönen Mantel in Beige.
Mhm.
Gab sehr viele Mäntel in dieser Kollektion, passend zum Winter, aber auch so diese Shorts und auch ein paar Taschen gab es natürlich auch zu sehen, ne?
Ja, Taschen. Ja,
Taschen ist dein Thema.
Hast du mir jetzt quasi den Ball zugespielt, indem du das Wort Taschen gesagt hast?
Ja.
Taschen sind ja ein Ding bei Hermes.
Wahrscheinlich das Hauptding.
Das Hauptding. Und besonders eine Tasche, beziehungsweise zwei Taschen sind das Ding. Soll ich gleich mal zu den Taschen kommen oder soll ich erstmal zu anderen Taschen was sagen?
Das entscheidest du.
Gut, dann fange ich mit dem Ding an, nämlich mit der Tasche von Hermes schlechthin, die, wenn man Hermes sagt, an die jeder denkt und jeder, der was von Hermes will, will wahrscheinlich diese Tasche. Und zwar ist es die...
Kellyback? Nein, das ist nicht die Kellyback, das ist die Birkinback. Ja. Um Gottes Willen, ich hab's verwechselt. Ich hab's verwechselt.
Ich dachte, du hast es mit Absicht gemacht.
Nein, es ist die Birkinback.
Genau, ja. Es ist die Birkinback, die Tasche. Die wurde 1984 für Jane Birkin entworfen. Und zwar entstand das durch einen Zufall. Denn 1981 traf Jane Birkin den Hermes-Chef Jean-Louis Dumas auf einem Flug. Und ihr fiel aus ihrer eigenen Tasche ganz viel Zeug raus, als sie umgefallen ist. Und da sagte er zu ihr, dass sie eine Tasche mit einer Innentasche braucht. Und da hat sie sowas gesagt wie, wenn es das von Hermes gibt, dann kaufe ich sie mir. Und im Flieger gibt's ja immer so Spuckbeutel, wenn dir schlecht wird.
Ja,
ich nenne es jetzt mal Spuckbeutel.
Okay, ja, gut.
Um das K-Wort zu vermeiden,
ja.
Ein Spuckbeutel. Genau, und da hat sie quasi eine spontane Skizze gemacht, wie sie sich denn die Tasche vorstellt.
Ach,
wild. Genau, und er versprach ihr, die Tasche umzusetzen und ihr das erste Modell zu schenken. Also er hat sie dann umgesetzt und hat ihr dann das erste Modell geschenkt und hat sie im Gegenzug darum gebeten, ihren Namen für die Tasche verwenden zu dürfen.
Herzugeben.
Mhm. Ja. Und so ist es dann passiert. Und so entstand die Birkinbag.
Wahnsinn.
Ja. Die ist etwas größer als die Kellybag, aber kleiner als ein Koffer. Und seit 1984 wird sie in Paris produziert. Und es gibt ein Sonderanfertigungen-Atelier in der Rue de Saint-Honoré.
Ach, dort?
Ja, dort.
Auf der Nummer 7, oder?
Das weiß ich nicht.
Ah ja.
Genau. Und sie ist so zwischen... Oder sagen wir mal, ab 9.000 Dollar erhältlich.
Ach so, ab 9.000?
Ab 9.000.
Kommt man sie schon. Ah ja.
Genau.
Schnäppel.
Da kommen wir doch auch gleich mal zu dem teuersten Teil von Hermes, wo wir gerade über die Birkinbag reden. Es ist keine Überraschung, dass es die Birkinbag ist. Aber weißt du vielleicht, was es für eine Birkinbag sein könnte, was die teuerste Birkinbag ist oder das teuerste Teil von Hermes generell?
Ich glaube, da ist einfach schwierig. Also ich glaube... Da ist kaum Luft nach oben. Ich kann mir gut vorstellen, es ist ein exotisches Leder, also entweder Schlange oder Krokodil. was ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr schwierig finde. Also ich kann ganz gut verstehen, warum Menschen das verabscheuen. Aber ich schätze mal, dass es ein exotisches Leder ist, aber ich kann dir nicht sagen, die haben ja auch alle so ganz verrückte Farbnamen und solche Sachen. Sorry, das ist nicht mein Metier. Damit kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Also ich schätze mal Kroko oder Schlange oder irgendeine Echse oder sowas. Oh Gott.
Okay, gut. Kannst du dir denn aber vorstellen, wie teuer sie ungefähr war? Ohne, dass ich dir jetzt sage, ob du recht hast oder nicht.
Gute Frage. Also durchschnittlich in meinem Kopf kostet die immer so um die 25.000 Euro. Und ich schätze mal, dass sie mindestens 100.000 ist so das standardmäßig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die auch noch teurer machen kann.
Okay, gut. Ich zeig dir erstmal ein Bild. Und dann kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was du darauf siehst und ob du das so beibehalten willst, deine Schätzung, oder nicht.
Ja. Okay. Also
du kannst sie erstmal beschreiben.
Ja, also es sind beige helle Taschen. Also auf dem Bild sind zwei abgebildet. Und außen sind sie etwas bräunlich und es ist auf jeden Fall ein echsenähnliches Tier gewesen. Ich weiß nicht, ob das Krokodil oder Alligator oder sowas ist. Alligator, ja, Alligator. Ich kann mich dran erinnern. So sieht es aus. Und es ist bestimmt der Bauch, was auch irgendwie schlimm ist, wenn man das schon erkennt. Schwierig. Und ich schätze, ich bleibe dabei, dass die so 80 bis 100.000 Euro.
Ich habe noch ein Detailbild.
Ja. Achso, an der Schließe sind wahrscheinlich Steine. Ja.
Ja. An der Schließe sind Steine.
Ja, dann ist es wahrscheinlich mehr.
Also, wie viel?
250.000.
Okay, also das ist die Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, also 30.
Ja.
Aus dem Jahr 2019. Und es wurde für circa 400.000 US-Dollar wurde sie verkauft.
Hallolula lila. Okay, krass. Also wir hatten das ja schon mehrmals, das immer mit diesen teuersten, dann hängen halt Diamanten dran, damit du das halt aufwertest. Ich finde das irre, aber okay. Ja, okay. Gut.
Es ist auf jeden Fall irre, ja.
Echt irre, ja.
Ja.
Jeffrey Star ist doch jemand, der so viele hatte, ne?
Krass. Ja, tatsächlich stimmt das. Aber es gibt auch eine, gute, wo du das gerade sagst.
Der hatte einen extra Raum mit einem Safe, da gibt es so ein legendäres Video.
Und zwar, naja,
von ihm.
Der Reality-Star, oder die, Jamie Chua, besitzt über 200 Hermes-Taschen in einem eigens dafür gesicherten Raum mit Fingerabdruckscanner.
Okay, das ist nicht mehr standardmäßig das Sicherste, was man denken sollte.
Ich habe ein Bild davon. Wir packen euch die Bilder alle in unser Social Media Account.
Ja, also das finde ich einfach absurd. Das finde ich einfach absurd.
Und guck mal, hier steht auch die Himalaya-Krokodil.
Ich weiß nicht, was das soll. So eine Regenbogenpalette von allen Versionen. Ich meine, klar, wenn du so viel Geld hast, macht das vielleicht irgendwie Sinn. Und ich verstehe auch Sammelwahnsinn oder sowas. Aber ich mag das so, wenn du ein Modell dann so frönst. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig.
Also sie hat verschiedene Modelle. Es gibt
nicht so wirklich viel. Ja, ich verstehe das schon. Weißt du, es gibt Fashion Collectors, gibt's ja ganz ein paar. Und davon gibt es echt ein paar richtig coole Menschen. Und die suchen dann zum Beispiel, die versuchen eine Kollektion zu haben. Also aus einer Kollektion so viele wie möglich Teile. Oder eben aus einer Phase eines Designers so viele wie möglich Teile. Und das verstehe ich total. Wenn man das feiert, dann hast du unterschiedliche Teile und dann kannst du das finde ich super. So. Aber so eine Tasche und dann immer wieder in allen Varianten. Nur damit du den Regenbogen voll bekommst. Also sorry, das ist absurd.
Es ist total absurd. Es ist nicht so, dass ich es nicht verstehen kann, dass wenn man denkt, oh, jetzt habe ich die in Gelb und Rot und Pink, ich hätte sie gerne noch in Orange, kann ich zum Teil schon nachvollziehen, aber bei den Preisen ist es einfach heftig übertrieben.
Ja, das ist einfach
krass. Und ich bin ja auch so, wenn mir was gut gefällt, dann kaufe ich mir das gerne mal in zwei Farben. Bei mir ist es zweimal schwarz und weiß, aber also
da reden wir vielleicht von Schuhen von Kleidung. Oder von der Hose
genau.
Oder von dem Kleid.
Genau, und wenn es eine Tasche wäre, dann vielleicht auch zwei Farben, aber ich kann tatsächlich nicht nachvollziehen, dass ich mir jetzt 20 kaufen würde.
Ja, das ist irre.
Genau, also die Birkin Bag gibt es jedenfalls in verschiedenen Größen, und zwar 25, 30, 35 und 40, ganz selten auch wohl 20 und 50 und in verschiedenen Materialien, verschiedene Lederarten. Die exotischsten sind auf jeden Fall Krokodil und Alligator. Haben meistens keinen Schulterriemen und es ist natürlich ein Symbol für Status und Exklusivität. Entgegen dem Glauben, den vielleicht einige haben, dass es eine Warteliste gibt, ist es nicht so, weil man bekommt sie natürlich angeboten. Da musst du natürlich auch ein gewisses Vermögen bei Hermes gelassen haben, eine gute Beziehung zu deinem Salesberater, zu deiner Salesberaterin aufgebaut haben.
Ja. Ich muss lachen, es tut mir leid. Ja. Ich möchte auch noch sagen, warum, aber mal erzähl mal weiter.
Ja, und wenn du jedenfalls dich wieder gut gestellt hast oder schon viel Geld gelassen hast, dann kann es sein, dass du einen Taschenwunsch aufgeben kannst. Dann kriegst du halt einen Termin, kommst dann dahin, kriegst verschiedene Leder und Farben und was weiß ich, angeboten und kannst sagen, was so dein Wunsch wäre, was du für eine Tasche haben sollst. Das gilt nicht nur für die Birkin, das gilt auch für die Kelly. Und dann kann es sein, dass dir eine ganz andere Tasche vorgeschlagen wird. Dass du halt nochmal ein Jahr warten musst oder sowas oder ein halbes, mit Glück vielleicht auch nur 3 Monate. Aber es kann halt auch sein, dass du sagst, du möchtest die in weiß und dann wird dir aber beige angeboten oder grau oder keine Ahnung.
Ja, finde ich.
Du kannst jetzt was sagen.
Ja. Finde ich schwierig, finde ich absurd und ist natürlich ein riesen Marketing-Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ja überhaupt keine sinnhafte Bewandtnis. Also natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt aus einem extrem seltenen und extrem teuren Leder was mache und da habe ich jetzt natürlich nur, ich sage jetzt mal, 3 Quadratmeter, dann kann ich wahrscheinlich daraus nicht so viele Taschen machen. Das ist klar, das ist einen höheren Exklusivitätscharakter. Aber bei, und das ist ja auch da nicht anders, Standard hochwertige Leder ist das ja völlig unnötig. Und natürlich ist das einfach so, um den elitären Kreis klein zu halten, ist das einfach, ja, einfach eine Masche und ich finde es schwierig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen jetzt gerne mit Steinen und Stöcken auf mich zugehen wollen, vor allem wenn sie Fans davon sind und das verteidigen, das ist alles okay. Ich finde es schwierig, weil ich finde, wenn wir über Mode reden, dann soll sie doch bitte demokratisch sein, nämlich für jeden zugänglich und jeder, der daraufhin spart, darf sich das kaufen, was er möchte. Und nicht das müssen. Und deswegen, du hast es ja auch schon angeteasert, dass man verschiedene Sachen da schon investiert haben muss. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch mal geschaut, zum Beispiel ein Brillenetui kostet einfach 600 Euro. Es ist ein Brillenetui, nicht zum Aufklappen, es ist einfach nur so eine Hülle, wo du es reinschiebst.
Ja.
Das ist primitiv. Das ist extrem primitiv.
Dazu will ich auch gleich noch was sagen. Ich habe mir mal rausgesucht, was das günstigste Teil ist, was du bei Hermes kaufen kannst.
Bestimmt ein Notizblock.
Das ist das zweitgünstigste.
Ah, krass.
Es gibt noch etwas, was günstiger ist.
Wirklich?
Ja.
Eine Postkarte.
Nee, auch davon habe ich ein Bild.
Ein Seifenspender?
Es ist Seife. Kannstatt? Es ist Seife.
Was kostet die?
75.
Nicht dein Ernst.
Ja.
Nicht dein
also, Ernst. Also, die gibt
es. Ist das Glas oder Kunststoff?
Das weiß ich nicht. Es gibt die auf jeden Fall
sieht
auch.
Sieht nach Kunststoff aus.
Es sieht nach Kunststoff aus. Oh, ich denke, Gott. Es wird auch Kunststoff sein. Ich weiß es aber nicht genau. Gibt's auf jeden Fall auch mal bei Douglas oder sowas im Angebot oder Parfüm Dreams oder sowas. Habe ich gefunden. Da kriegst du die mit Rabattcodes auch mal für 63, aber sonst bei Hermes direkt ist es 75.
Mein Gott, die verwässern die Marke. Unglaublich.
Genau, also das ist das Günstigste, was du dir halt kaufen kannst. Ich habe mir zu dem Thema Bedeutung und Status noch aufgeschrieben, dass es ja kein gewöhnliches Accessoire ist, die Birkin, sondern ein Investment und ein Statement. Und sie ja natürlich ein Symbol ist für Reichtum und Exklusivität und den Zugang zu einer Welt, die den meisten verwehrt bleibt. Und jetzt habe ich noch 2 etwas schwierige Sätze, die man auch diskutieren kann, nämlich, dass sie ein Teil der Lifestyle-Philosophie ist. Wenn du fragen musst, wie viel es kostet, kannst du es dir nicht leisten. Und das nächste wäre noch, die Marke entscheidet, wer würdig ist. Also, es gibt keine offizielle Warteliste. Die Beziehung zum SA ist wichtig. Keine Bestellung. Die Marke entscheidet, wer würdig ist.
Okay, also natürlich hast du als Unternehmen und Unternehmer das Recht zu selektieren, wem du etwas verkaufst. Das ist nun mal so. Das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz finde ich das schwierig. Ich finde es richtig blöd. Da kann ich einfach nur so sagen, finde ich einfach blöd.
Ich muss dir sagen, ich finde es auch blöd. Du hast völlig recht und ich stimme dir absolut zu. Wenn ich darauf spare und es unbedingt haben möchte und die kostet viel Geld, ich kann da auch noch mal dazu was sagen. Vor 10 Jahren war die ungefähr noch 6.000 Euro. Inzwischen kriegst du die ab 10.000. Also 5-10% pro Jahr hat die eine Preissteigerung. Und auch der Resell-Markt ist extrem hochpreisig. So, aber dennoch finde ich, wenn es der Traum von jemandem ist und man wirklich bereit ist, 10.000, 15.000 Euro auszugeben, was erstmal Wahnsinn ist.
Naja, das reicht ja wahrscheinlich noch nicht mal wirklich. Also
ja, also wenn es ist fürs Einstiegsmodell, was aber trotzdem Wahnsinn ist, weil wie oft kannst du damit in Urlaub fahren? Naja, ich meine ja nur. Oder.
Ach so, von dem Geld.
Von dem Geld.
Ach so, ich dachte jetzt, wie oft kannst du mit der Tasche in Urlaub fahren?
Nein, wie oft kannst du von 15.000 Euro in Urlaub fahren? Oder wie viel Monatsmieten sind das?
Ja, logisch.
Also, das ist erstmal Wahnsinn. Aber wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, dann darfst du es einfach nicht.
Ja, und dann kannst du dir nicht die Farbe aussuchen, die du möchtest. Ja. Also, du kannst dann nicht sagen, ich hätte die gerne in dem Taubenblau. Ja. Nein, du kriegst sie in Himmelblau.
Ja, sie wird jedenfalls in Frankreich handgefertigt, in 18 bis 24 Stunden Arbeit pro Tasche.
Ja.
Sind nötig.
Da gibt ja ganz viele tolle Videos dazu, das habe ich auch schon alles gesehen. Ich liebe das ja, wenn man so Taschen so, oh Gott, das liebe ich wirklich, wenn man das so herstellt. Aber es gibt ja auch gerade so einen Skandal ringsrum, nicht, um diese Produktionsstätten. Da gibt es ja gerade auch relativ viele Videos, habe ich gesehen, dass da gemunkelt wird, dass auch mittlerweile natürlich auch Hermès viele Produkte in China herstellen lässt.
Okay. Und
falsch kennzeichnet. Also Tücher unter anderem, aber auch Taschen angeblich könnten davon betroffen sein.
Ja, ich möchte jetzt noch mal was abschließend zum Thema Birkenbeck sagen. Und zwar, dass Jane Birkin 2015 sich davon distanziert hat, ihren Namen für die Birkenbeck aus Krokodilleder zu verwenden. Denn nach einem Peter-Bericht über die grausamen Praktiken in Krokodilfarmen, die unter anderem auch ein Zulieferer sind für Hermès, forderte sie, dass Hermès ihren Namen von den Taschen entfernt, also von denen aus diesem Krokodilsleder, bis sich die Zustände verbessern. Hermès hat dann darauf reagiert, versprach mehr Transparenz und bessere Kontrollen und daraufhin zog Jane Birkin ihre Bitte zurück.
Aha.
Genau.
So einfach.
Ja. Von der Tasche selbst hat sie sich nicht distanziert, eher von dem Luxushype und dem Preiswahnsinn rund um das Modell. Sie findet es auch übertrieben wie teuer und begehrt die Tasche wurde und betonte immer wieder, dass sie die Tasche eher aus praktischen Gründen benutzt. Und lustigerweise, dass sie die auch so vollpackt, dass sie Rückenschmerzen vom Tragen bekommt.
Ich finde sie ja persönlich, die Tasche, jetzt nicht so besonders schön. Gebe ich ja ganz offen zu. Und ich verstehe, dass es natürlich immer wieder irgendwelche Teile gibt und sie hat eine sehr klassische und einfache Form. Das ist natürlich sehr effektiv und ist ja auch wahrscheinlich eines der Produkte, das, was am meisten kopiert wird. Das findest du ja weltweit als Kopie irgendwo.
Ja, ja.
Aber ich finde es auch so krass, dass halt die Leute, also das kannst du mir vielleicht nochmal erklären, warum tragen die Damen die gerne doch offen? Also warum schlenderst du dann mit dieser Tasche so offen rum? Die hat ja diese doppelte Schließe und dann noch diese Patte oben dran, also diese Klappe. Und dann rennst du mit der durch die Stadt, durch New York oder sonst irgendwo oder von mir aus auch durch Castrop-Rauxel und dann ist die offen. Weil es dir einfach so egal ist, weil du zeigst...
Meistens hängen ja bloß diese Dinge an den Seiten, also diese...
Ja,
diese Riemen. Hängen ja runter, diese Riemen, genau. Ich glaube...
Es gibt auch tolle Videos oder so Bilder, wo die richtig so
weißt du, oben offen ist. Ich glaube, vielleicht... Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch ein wahnsinniges Gefummel erstmal, das in diese Schließe rein, dann diese Dinger und dann nochmal drehen.
Also hast eine Tasche für 25.000 oder 30.000 Euro. Und dann
bist du
zu faul, das Ding zuzumachen?
Vielleicht ist es auch cool.
Das denke ich auch. Das ist so ein richtiges... Ich zeig's dir. Hier, guck, neidisch... Die ist mir so egal, die Tasche. Ich habe sowieso 5 Stück davon. Da kann ich auch offen tragen. Ich muss mir das nicht. Ist mir egal.
Okay, Andi.
Schwierig.
Wenn es hier jemand gibt, der das hört, der Träger oder Trägerin einer Birkenbeck ist, dann bitte beantwortet uns die Frage. Schreibt uns einen Kommentar. Bitte sagt uns, warum tragt ihr die Tasche offen?
Ja, das würde ich gerne mal wissen wollen.
Ja.
Ja.
Und damit springen wir zu einer Tasche, die so ein bisschen die kleine Schwester der Birkenbeck ist. Vielleicht ist das doch blöd gesagt, aber...
Naja, ich denke schon, doch.
Es ist auf jeden Fall die Kelly Bag. Die ist ein bisschen anders, also trapezförmig, auch mit Überschlagklappe und einem Riemen. Hat auch einen Drehverschluss mit einem kleinen Vorhängeschloss dran, einen Henkel und einen abnehmbaren Schulterriemen. Mhm. Die Birkenbeck hat ja eigentlich, die klassische Birkenbeck hat ja eigentlich
keinen
Schulterriemen. Mhm. Genau. Die Kelly gibt es auch in 20, 25, 28, 32 und 35 Zentimeter. Und es gibt 2 Varianten. Und jetzt komme ich wieder an meine Grenzen mit der Aussprache. Und zwar, wenn es französisch ist, wahrscheinlich Cellier. Mhm. Die ist strukturiert mit einer Außennaht. Und Retourné, die ist weicher mit einer Innennaht. Und ich habe dir ein Bild von beiden mitgebracht. Und zwar ist das die Cellier.
Ja, also die hat deutlich sichtbare Ziernähte sozusagen. Mhm. Ähnlich wie man das von der Jeans kennt. So. Es wirkt natürlich ein bisschen casual.
Genau. Und das ist die andere Variante, die Retourné.
Ja, ja, die hat also feine, unsichtbare Nähte.
Und es sieht auch viel weicher aus. Ne? Die erste, die ist natürlich, sieht sehr fest aus und sehr standfest. Und die andere sieht viel, viel weicher aus.
Das machen natürlich auch diese aufgesetzten Nähte, ne? Also diese aufgesetzte Naht, die bringt mehr Stabilität, die bringt einfach mehr Festigkeit. Von der Konstruktion ist das einfach schon grundsätzlich so.
Ja, und du hast vorhin ja schon gesagt, du hast ja diesen Namen, also aus, du hast ja diesen...
Den Sack à la Tabiche.
Petit Sack en un Corion. Genau, 1935 bringt quasi Hermès die Tasche so heraus, als kleines Pendant zu Satteltaschen und Reisegepäck. Und das war ursprünglich kein Verkaufsschlager, sie blieb aber dauerhaft im Sortiment. 1956 wurde Schauspielerin Grace Kelly, die die spätere Fürstin von Monaco ist, mit dieser Tasche fotografiert und dann nochmal fotografiert, wo sie angeblich ihre Schwangerschaft damit versteckte. Mhm. Und angeblich sollte das auf der Zeitschrift Life ein Cover gewesen sein, war es aber gar nicht. Das ist nur ein Mythos. Okay. So, genau. Auf jeden Fall trug sie aber 1956 diese Tasche, wurde fotografiert und seitdem wird sie auch Kelly Bag genannt. Der neue Preis der Kelly Bag liegt bei ungefähr 8.000 Euro, und zwar die Kelly 25, und geht bis über 200.000 Euro in exotischen Ledervarianten. Auch der Preisanstieg der Kelly Bag ist ähnlich wie der Birkin Bag, nämlich 5%+10% jährlich. Und gerade so Mini-Kellys, zum Beispiel die Kelly 20, sind extrem gefragt und auch teuer im Resale.
Krass. Einfach krass.
Das ist tatsächlich noch eine... Wenn du,
Einstieg.
Naja, Einstieg in im Vergleich zur Birkin ist das eine kleinere Einstiegstasche, weil sie ein bisschen günstiger ist, aber die ist trotzdem genauso schwer zu bekommen. Und da hast du auch genau dasselbe mit dem Termin, mit dem Taschenwunsch und so weiter.
Ich finde sie schöner. Mir gefällt sie mehr.
Du findest die Kelly Bag schöner?
Ja, ich finde sie schöner, ja.
Soll ich dir sagen, ich habe gar keine Meinung. Also ob die jetzt schöner ist oder nicht, mir gefallen beide. Würde ich eine Geschenk kriegen, würde ich wahrscheinlich die Birkin nehmen, aber vielleicht wegen dem Status-Ding. Die Kelly Bag gefällt mir auch. Mir gefallen beide, aber mich stört auch so ein bisschen dieses Wartelisten-Ding und dieses, du musst erstmal Haufen ausgeben und ja, diese nicht vorhandene Warteliste, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
was ich halt gerade erzählt habe. Genau, dann gibt's noch eine berühmte Tasche, es gibt noch mehr, aber noch eine, über die wir reden sollten oder über die ich ganz kurz noch reden will. Ich zeige sie dir. Das ist die Constance Bag.
Ah, krass, habe ich noch nie gehört.
Okay.
Sorry.
Die
hat dieses berühmte Haar.
Genau, die ist rechteckig, hat eine Klappe mit diesem Haarverschluss. Also passt zu dem Gürtel, über den du vorhin gesprochen hast.
Ja.
Sie hat auch einen langen Schulterriemen, die ist quasi auch Crossbody tragbar.
Ja.
Sie ist feminin und elegant, aber weniger klassisch natürlich als die Kelly Bag und natürlich weniger ein Statement Piece als die Birkin Bag. Die gibt's in der Größe 14, das ist die Mini, dann in 18, 24 und selten auch in 29. Meist aus Epsom-Leder, aber auch in exotischen Varianten. Und die wurde 1959 von der Designerin Catherine Chalet entworfen.
Kenn ich nicht.
Und sie hat sie benannt nach ihrer Tochter, die Constance hieß.
Hm.
Das war übrigens ein Lieblingsstück von Jackie Kennedy.
Ja, also sie sieht historisierender aus und vereinigt so ein paar Aspekte, die ich ganz spannend finde. Aber jetzt für mich persönlich nicht ein krasses Highlight.
Ja.
Ist ganz nett.
Okay, der Neupreis der Constance liegt bei 7.000 bis 8.000 Euro. Das wäre die Constance 18 in Leder. Und kann bis zu 150.000 Euro plus. Exotisch mit Diamanten und so.
Ja.
Besonders gefragt ist die Mini-Constance 14, weil die extrem limitiert ist. Und die ist oft über 12.000 auch im Resale.
Wahnsinn.
Und auch hier kein Online-Shop. Gibt es nur in der Boutique. Sie ist minimal leichter zu bekommen als die Birkin und die Kelly, aber trotzdem nur auf Einladung. Und die Kunden, wie sollte es anders sein, mit einem guten Kaufverhalten werden bevorzugt.
Krass.
Es ist quasi eine Einstiegstasche für Sammler, aber es ist trotzdem ein Kampf, sie zu bekommen.
Ja.
Alle dieser Taschen werden handgefertigt im Hermès-Atelier in Frankreich und Personalisierung sind möglich. Also Farbe, Leder, Hardware. Und es gibt noch etwas, worüber ich gerne reden würde, nämlich die Special Orders. Da gibt es einen sozusagen Horseshoe Stamp. Hast du davon schon mal gehört?
Horseshoe Stamp. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Was könnte es sein? Also Horseshoe, das ist dann sozusagen das.
Ja, du machst die richtige Bewegung.
Hufeisen?
Er zeichnet Halbkreise in der Luft.
Ein Hufeisen, genau. Genau, und das ist Stempel, das ist höchstwahrscheinlich eine Prägung und da wird dann vielleicht die Initialien eingeprägt oder sowas in dieses Hufeisen.
Fast richtig. Du hast es dir sehr gut am Namen schon hergeleitet. Also, Der Horseshoe Stamp, also der Hufeisenstempel, ist ein geprägtes Hufeisensymbol, das auf bestimmten Hermes-Taschen zu finden ist. Und es ist ein echtes Insider-Detail. Warum? Der kennzeichnet nämlich eine besondere, also eine Special Order, also eine maßgeschneiderte Tasche, die auf Kundenwunsch in besonderen Farben, Materialien oder mit individuellen Details gefertigt wurde. Das ist sozusagen der heilige Gral für Hermes-Sammler, weil solche Taschen extrem selten sind und exklusiv. Zum Beispiel eine Birkin mit bordeauxfarbenem Körper und türkisfarbenen Nähten kannst du dir bestellen, Special Order, wenn du ein Hermes-VIP bist. Und das ist meist neben dem Hermes-Logo auf der Innenseite der Tasche eingeprägt. Also ein kleines Detail, aber für Kenner ist es was ganz Besonderes.
Okay, aber das ist dann sozusagen nicht individualisiert, also da ist jetzt keine Initialien drin, sondern es ist nur dieses Hufeisen-Symbol.
Warum jetzt das Hufeisen?
Nein, wir kommen ja aus der Reitsport, also aus der Reiterei.
Das stimmt. Und es symbolisiert Glück und Exklusivität und unterstreicht damit natürlich auch den Status der Tasche als Einzelstück.
Verständlich.
Ja.
Solche kleine Spielereien mag ich wiederum ganz, ganz, ganz sehr.
Übrigens, die Notizbücher sind auch so um die 80 Euro.
Irre.
Habe ich mir aufgeschrieben.
Völlig verrückt.
Und Stoffelbeutel oder Schlüsselanhänger sind 150. Es gibt noch Einsteigertaschen bei Hermes. Da rase ich jetzt nur mal kurz durch. Und ich habe auch Bilder von denen. Und schaut sie euch gerne an auf unserem Social-Media-Kanal.
Weil im Online-Shop gibt es die ja nicht.
Also, und zwar die Evelyn. Die ist 2500 bis 4500. Die ist Crossbody, sportlich, lässig, oft in Boutiquen verfügbar. Also da kannst du wahrscheinlich...
Verständlich, gefällt mir gar nicht.
Dann die Herbag ist 2000 bis 3500. Das ist die Kellybag für Einsteiger und aus so einem Canvas-Leder-Mix.
Ja, und ein beige oben braun.
Ja,
dann... Oh, die sieht aus wie so eine Pauline oder die Pauline sieht aus wie sie.
Dann gibt's die Garden Party, 2800 bis 4000, ist eine Tote-Bag, alltagstauglich und nicht zu formell. Dann die Picotine Lock.
Ja, das ist der Sektkühler.
Ja.
Ja.
Eine Bucket-Bag-Form, casual und weniger ikonisch. Die bekommst du für 2500 bis 4500. Und dann haben wir noch die Bullite. Die ist ab 5000 Euro zu haben, ist klassisch.
Ja, sieht so 60er Jahre aus. Ja, gefällt mir gut.
Oft unterschätztes, schlichtes Design.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, die ist auch gar nicht schlecht, das stimmt. Ich glaube, die habe ich vorhin auf den Bildern von deinen Looks gesehen.
Ja.
Ja, das war jetzt erstmal meine Ausführung in die Welt der Taschen bei Hermes.
Völlig verrückt, völlig verrückt.
Ja.
Ja, und wie ich schon sagte, was wäre denn ein Luxusgüterkonzern, wenn es nicht ein paar hübsche Skandale gäbe? Und dafür habe ich mich mal so ein bisschen in die Tiefen dieses Unternehmens begeben und habe festgestellt, dass 2010 bis 2017 gab es einen extrem großen Rechtsstreit. Denn, ich hatte ja schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Und 2010... ist es so gewesen, dass der Luxusgüterkonzern LVMH, also Louis Vuitton und Co., 17% der Firmenanteile heimlich im Hintergrund gekauft haben, über mehrere Wege, hat das Unternehmen sozusagen also einen sehr beträchtlichen Anteil an Hermes gekauft, ohne sozusagen das anzumelden. Also Großunternehmen müssen solche Sachen anmelden, weil das sind ja quasi Übernahmeversuche. So, man will sich sozusagen stärker einkaufen. Und die Familie selbst hat erst 2 Stunden, bevor das veröffentlicht wurde, davon Wind bekommen und sind mit extremen Anwälten und also mit einer richtigen Klagewelle sozusagen da reingegangen, um das abzuwenden, was sie auch, wie gesagt, erst 2017 da geschafft haben. Und zählt bis heute als der größte Betrug in der Geschichte der französischen Aktienmarktes.
Krass.
Ja, also da wird offensichtlich mit harten Bandagen gekämpft oder einfach hart geschossen. Und jetzt noch etwas Kurioses, und das finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar, es gibt ja ganz viele Erben. Ja. Es gibt auch verschiedene Familienzweige innerhalb dieses ganzen Unternehmens. Und zwar der 82-jährige Nicolas Poich ist kinderlos. Und er hat letztes Jahr erst bekannt gegeben, dass er lebt sehr zurückgezogen, hält aber auch einen sehr hohen Anteil an dem Unternehmen, also Anteilseigner. Genau, vielen Dank. Und er hat, da er kinderlos ist, hat er bekannt gegeben, dass er seinen Gärtner, der ist 51, adoptieren möchte.
Oh mein Gott.
Und im Falle des Versterbens, also seines Versterbens, sein gesamtes Vermögen erbt. Und das sind nicht weniger als 11 Milliarden Dollar.
Wow.
Was der Gärtner erhalten würde.
Der hat auch einen Traumjob.
Ja, der hat noch einen Traumjob. Das hat er bekannt gegeben. Und mir nichts, dir nichts sind 11%. Nein, Entschuldigung, ich weiß die Prozentzahl nicht. Das wäre jetzt Quatsch. Als ein größerer Prozentsatz seiner Aktienanteile verloren gegangen, verschwunden. Und das waren 6 Millionen, genau, 6 Millionen Hermes-Aktien. So ist es. Entschuldigung, nochmal. Also, 6 Millionen Hermes-Aktien sind sozusagen verloren gegangen, sind verschwunden, nachdem er das bekannt gegeben hat, seines Anteils. Mhm. Also, welcher aktuelle Wert das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, 6 Millionen Aktien sind einfach von ihm verschwunden. Sind weggegangen. Also aber man
wo
hat
sind
da,
die denn hin?
Ja, dies hat die Familie höchstwahrscheinlich, hat die Familie da auch im Hintergrund gedreht und hat da das einfach weggenommen. Und aktuell streitet man noch vor Gericht, wie diese Sache zu Ende geht.
Wow.
Ich habe da wirklich auch nochmal geguckt und wollte unbedingt wissen, wie es steht aktuell da. Und das wird wirklich noch gestritten. Er möchte immer noch, und das ist ja jetzt schon weit über ein Jahr ungefähr, wo er das bekannt gegeben hat, er möchte immer noch, dass der Gärtner die Anteile bekommt des Unternehmens. Und natürlich will die Familie das nicht. Weil der gehört ja nicht zur Familie, ist kein Blutsverwandter, das wollen die nicht.
Wow, okay.
Und da er keine Familie hat, ist da noch relativ viel Streit offensichtlich. Fand ich krass.
Finde ich auch krass.
Was shoppen wir jetzt bei diesem Unternehmen?
Eigentlich nichts.
Okay.
Eigentlich nichts.
Da komme ich gut
klar. Würde ich was shoppen müssen, wären es vielleicht auch diese Oran-Sandalen oder ein Tuch. Andererseits trage ich halt auch wenig Tücher.
Die Tücher, das muss ich immer sagen. Also das ist ein totales Phänomen. Ich mag die Drucke und ich mag das Design so grundsätzlich.
Ja, es gibt schöne Drucke, das stimmt.
Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor Jahren mal in Mailand auf einer Messe war, da war eine riesige Tonne und die waren voll mit diesen Tüchern. Da waren nur Messebesucher, also Fachmessebesucher und da gab es so einen Corner, wo die auch so diese gebrauchten Taschen verkauft haben. Ich weiß noch, wie ich da drin mit den anderen da rumgewühlt habe und mir die Tücher angeguckt habe und damals hat mir das überhaupt nicht gefallen. Und das war mir so, naja, gut, es
hat
so
ein Tuch. Aber hättest du ein Tuch da kaufen können?
Ja, ja, klar.
Und weißt du noch, wie teuer das war?
Nee, das ist das Problem, das weiß ich nicht.
Ja, das ist schade, das wäre interessant gewesen.
Aber ich fand das irre, eine ganze Tonne voll.
Ja.
Und da hat wirklich wie auf dem Bazar hast du da durchgewühlt.
Von der Fachmesse ist es dann postwendend zu dem Hermes Private Sale gekommen.
Gegangen, ja, genau. Wahrscheinlich schon. Ja, witzig.
Ja.
Schönes Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte Spaß damit.
Ja, ich sehe es trotzdem immer noch zweifelhaft. So
ja, ist schwierig.
Ich glaube, dadurch hat es nicht so, trotz dieses Kultstatus, hat es da für mich nicht so eine hohe Sympathie.
Wobei ich sagen muss, die Mode tatsächlich, also gerade jetzt die letzte Kollektion, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das stimmt.
Und ich hoffe, dass auch die Mode, die eigentliche Bekleidung auch gekauft wird. Und man nicht nur nach diesen extremen Accessoires geiert.
Also wenn ich so die Videos gesehen habe und was da so die Leute gekauft haben, denke ich, ja, es wird gekauft.
Naja, okay.
Also die haben Hüte gezeigt und Hosen und auch teilweise Sachen, wo du dich gefragt hast, trägst du das wirklich? Wirklich, also schräge Sachen.
Ja, naja, wahrscheinlich um den Wiederverkaufswert wahrscheinlich. Aber du musst es auch erstmal wieder verkaufen, das ist auch wieder so ein Problem.
Aber es hat doch nur 600 Euro gekostet. Das kann ich mir doch kaufen, diesen Hut.
Okay, kauf den Hut.
Nein, ich kaufe keinen Hut. Ja, genau. Sagt ihr doch mal gerne. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht mit Hermes, ob ihr das schwierig seht oder ob ihr voll im Hype seid. Wir wollen es gar nicht verurteilen, diese Firma, die so hoch zu Ross ist.
Genau, und sagt ja hoch zu Ross, sehr guter Titel. Und sagt auch gerne mal, wie wir das finanzieren könnten. Also, vielleicht überlege ich mir das ja doch mit so einer Tasche. Wenn ich einen Finanzierungsweg finde. Ja, wir können dir das teilen.
Nein, ich teile doch meine Tasche nicht
mehr an.
Ja. Okay, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Noch zwei Folgen. Ich kündige an, noch zwei Folgen, dann machen wir Sommerpause.
Wow, aber mit zwei krassen Themen. Wir haben noch zwei richtig gute Themen.
Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.